Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Heute gibt es wieder eine besondere Folge, denn ich habe eine Expertin zu Gast. Olla Latikainen. Olla stammt ursprünglich aus der Ukraine, lebt heute in Österreich. Sie arbeitet im Bereich IT, Cybersecurity und Compliance, engagiert sich privat ehrenamtlich für Menschen, die nach einer Trennung in schwierigen Sorgerechts- und Kontaktverfahren feststecken. Sie kennt dieses Thema nicht nur aus der Begleitung anderer, sondern auch aus eigener Erfahrung, denn sie selbst hat jahrelang vor Gericht um ihre Kinder gekämpft. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele erst nach dem Ende einer toxischen Beziehung überhaupt kennenlernen: Nachtrennungsgewalt. Viele Personen im Umfeld Betroffener und manchmal auch sie selbst gehen davon aus, dass mit der Trennung auch die Gewalt endet. Olla zeigt in diesem Gespräch, warum das oft nicht so ist, besonders wenn es gemeinsame Kinder gibt. Dann verlagert sich die Kontrolle häufig in Sorgerechtsverfahren, Gutachten und Gerichtssäle. Olla lebt und arbeitet in Österreich, deshalb wird sie öfter den Begriff Obsorge verwenden. In Deutschland kennen wir eher den Begriff Sorgerecht. Auch einzelne Verfahrensabläufe unterscheiden sich zwischen den beiden Ländern, etwa bei der Rolle der sogenannten Familiengerichtshilfe, die es in dieser Form nur in Österreich gibt. Die Muster, um die es dahinter geht, lassen sich aber sehr gut auf Deutschland übertragen. Das Kontaktrecht häufig höher gewichtet wird als der Schutz vor Gewalt, dass Betroffenen, meistens Müttern, Manipulation vorgeworfen wird, sobald sie diese Gewalt benennen, und dass Gerichte und Jugendämter oft zu wenig geschult sind, um diese Dynamiken zu erkennen. Beide Länder haben zudem die Istanbul-Konvention ratifiziert und beide kämpfen bei der tatsächlichen Umsetzung mit sehr ähnlichen Lücken, dazu später mehr. Ich hoffe, dass dir dieses Gespräch etwas Orientierung gibt, falls du selbst in einem solchen Verfahren steckst oder eines in der Zukunft durchmachen wirst. Wir hören jetzt das Gespräch mit Olla Latikainen. Liebe Olla, herzlich willkommen im Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir heute mal wieder eine Sonderfolge, eine Expertinnenfolge. Olla, du hast dich ja vor einiger Zeit bei mir gemeldet und wir haben miteinander telefoniert und entschieden, diese Aufnahme heute zu machen. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchtest du dich einmal den Zuhörenden vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und was hat dich dazu gebracht, dich bei mir zu melden und heute hier im Podcast zu sein?
Liebe Jennifer, es ist mir eine Freude, heute hier mit dir zu sein, an deinem Interview teilzunehmen. Mein Name ist Olla Latikainen. Ich arbeite eigentlich im Bereich IT, Cybersecurity und Compliance. Bin aber auch tätig ehrenamtlich für die Opfer, die in den Pflichtschutzverfahren die Nachtrennungsgewalt thematisieren wurden und auch in den Obsorgeverfahren drinnen steckten.
Ja, vielen Dank. Olla, du hast dich ja dann vor einiger Zeit entschieden, also nicht mehr nur für dich selbst, sondern auch öffentlich für die Rechte anderer Betroffener einzutreten. Was war da der Moment oder vielleicht auch der Gedanke im Hintergrund, der dich dazu gebracht hat?
So, zuerst natürlich war ich schockiert von der Situation, wie schwierig es ist, trotz der psychischen und physischen Gewalt für die Kinder da zu sein in den Obsorgeverfahren allgemein. Es ist auch sehr schwierig im juristischen Sinne über diese Themen zu sprechen. Ich habe angefangen, aus diesem Grund auch Rechtswissenschaften zu studieren und denke, kann mit meiner Erfahrung bei systematischen Ansätzen den anderen Betroffenen helfen, weil ich einige von diesen Dynamiken selbst erkannt habe, erlebt habe und auch geschafft habe.
Also wir sprechen ja über den Bereich Nachtrennungsgewalt. Warum ist das gesellschaftlich noch nicht so ein großes Thema?
Der Begriff Nachtrennungsgewalt ist relativ jung, ist entstanden in den USA in den 90er Jahren und hat sich zu uns durchgedrungen durch die juristischen Prozesse vor allem. Und in der juristischen Welt ist es sehr schwierig, einen Begriff zu etablieren, weil es braucht einfach sehr viele Gesetze und auch Verfahren und auch natürlich die Akzeptanz seitens des Systems. Diese Akzeptanz ist sehr schwierig zu erreichen, da die Gewalt in unserer Gesellschaft sich als Begriff langsamer entwickelt als Realität. Und somit ist das mehr oder weniger dem Völkerrecht, also der sogenannten Istanbuler Konvention überlassen, aber auch den NGOs überlassen, sich um das Thema Nachtrennungsgewalt zu kümmern. Noch zur Begriffserklärung. Nachtrennungsgewalt heißt die Gewalt, die nach der Trennung passiert. Darunter sind alle möglichen Formen der Gewalt verstanden werden, nämlich die wirtschaftliche Gewalt, die psychische Gewalt vor allem und auch natürlich die physische Gewalt.
Jetzt erleben ja viele Menschen in solchen toxischen Beziehungen von ihrem Umfeld, dass diese wiederum glauben, mit der Beziehung endet auch die Gewalt. Also in dem Moment, wo die Person sich getrennt hat, ist Gewalt beendet. Ich glaube, vielfach ist die Hoffnung der Betroffenen selbst, dass das genauso läuft, aber auch das Umfeld geht ja davon aus, du bist jetzt raus aus der Beziehung. Welchen Arten von Gewalt bist du noch ausgesetzt? Kannst du dazu noch was sagen, Olha?
Gerne. Wir sind beim Thema toxische Beziehungen und in toxischen Beziehungen generell dominieren meistens Komponente wie Machtkontrolle, wie auch Unfähigkeit, den anderen einfach loszulassen und nicht Bereitschaft dazu. Und das sind ja die Themen, die nach der Trennung nicht enden. Das heißt, die Trennung könnte sogar diese Neigungen verstärken. Und somit kann es öfters dazu kommen, dass auch wenn nach der Trennung nichts anderes übrig bleibt als das gemeinsame Kind, wird diese Nachtrennungsgewalt in Form von Kontrolle eben in Form von Pflegeschutzverfahren weiter durchgesetzt. In den Verfahren ist es nämlich sehr schwierig, sich davon loszulösen, weil man ist gebunden, bestimmte Abläufe, wenn man denen nicht folgt, dann verliert man das Kind, verliert man das Finanzielle. Und somit stecken sozusagen die Leute nach der Trennung, die meisten sind das auch die Frauen, in einer unlösbaren, unmöglichen Situation. Auf der einen Seite möchte man raus aus der Beziehung, man möchte mit der Vergangenheit abschließen. Auf der anderen Seite wird man konfrontiert mit der Welt, die diese Nachtrennungsgewalt gar nicht sehen kann oder will. Und somit kommt man sehr schnell an eigene Grenzen und man ist extremen Belastungen ausgesetzt, weil man muss nicht nur sich selbst schützen, sondern auch das eigene Kind. Und es beginnt der lange Weg des Versuches des Schutzes auch vor allen möglichen Institutionen, die in diesem System gebunden sind. Das heißt, man hat zu tun mit Gutachtern, man hat zu tun mit dem Jugendamt. Es kommt dazu noch natürlich Richter oder Richterinnen und auch den eigenen Anwalt, die eigene Anwältin muss man eben überzeugen, dass in diesem Prozess nicht nur die Hard Facts sozusagen, die juristischen Paragraphen, sondern vor allem die psychologische und strategische Führung des Prozesses wichtig sind.
Jetzt hast du gerade schon das Thema Anwalt und Prozess angesprochen. Also wir sind jetzt gedanklich gerade schon beim Thema Gericht und viele Betroffene setzen ja auch sehr, sehr große Hoffnung genau in diesen Bereich. Also jetzt gehe ich vor Gericht oder bringe das Thema vor Gericht. Jetzt bekomme ich endlich Schutz, da ist jetzt jemand, der mir zuhört und das Recht wird doch auf meiner Seite sein. Was passiert in solchen Situationen wirklich?
Man muss sich das so vorstellen, es ist ein System. In diesem System sind gewisse Regeln vorgesehen. Diese Regeln besagen, man muss sich und eigene Lage in einer sehr kurzen Zeit den Richtern vorstellen. Und wer die meiste Vorstellungskraft von der Situation besitzt, der hat hier die meisten Chancen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Gesetzeslage sowohl in Österreich als auch in Deutschland so, dass das Recht der Väter, der Männer auf das Kind höheren Stellenwert haben als der Schutz der Kinder vor Gewalt. Das heißt, also wir haben in Österreich vor allem seit 2013 die Tendenz dazu, trotz der Gewalt, die Obsorge den beiden Elternteilen zu geben. Momentan sind die Gesetze in Österreich sogar viel weiter verschärft. Also man hat Obsorgerecht, sogar wenn man nicht verheiratet ist. Und sozusagen geht man immer wieder sukzessiv in die Richtung, dass man unbedingt nicht nur die Obsorge, sondern Kontaktrecht teilen muss. Das heißt, also durch diese Szenarien bleibt man in einer ungewollten Beziehung mit dem Menschen, der eigentlich dir und deinem Kind nicht gut tut. Und das System schützt nicht jemanden, der sich trennen möchte, sondern bringt dazu, angeblich aus der Sicht des Kindes, dass es müssen immer beide Elternteile dabei sein, auch nach der Trennung. Ja. Und es ist natürlich sehr schwierig, weil man muss viel miteinander ausmachen. Man kann sich das so vorstellen, man muss sich ausmachen, was das Kind anzieht, wann, wohin das Kind gebracht wird. Und wenn man diese Fähigkeit hat, all das auszumachen, weil man sich im Guten getrennt hat, dann braucht man kein Gericht. Dann sagt man, mein lieber Partner, es war eine schöne Zeit, aber jetzt gehen unsere Wege auseinander. Lass uns aber für unsere Kinder dabei sein, beide, ja, im Einvernehmen. Lass uns gut trennen und das Kind hat dann beide Eltern. Dann gibt es sicher keinen Streit, wohin zu fahren ist, wer das Geld bekommt, wo das Kind leben wird, muss, in welche Schule das Kind gehen muss. Aber wenn man sich aus einer Beziehung freistellen möchte, flüchten möchte, befreien möchte, die nicht funktioniert hat, wo man aber dich festhalten möchte, dann natürlich nutzt man jede Gelegenheit einfach, um den anderen zu provozieren. Und diese Provokation aber gerade vor Gericht wird so dargestellt, als würde sie von der anderen Person kommen. Und so kommen wir sehr schnell zu dem Begriff Bindungsintoleranz, der mittlerweile verboten wird. Bindungsintoleranz, es ist eine Pseudodiagnose, die auch aus den USA kommt, die jetzt nach scharfer Kritik von UNO verboten wurde, die besagt, dass angeblich meistens die Frauen, in 90% die Kinder gegen die Männer manipulieren und somit haben sie kein Recht, das Kind zu behalten.
Kannst du das bitte noch ein bisschen genauer ausführen, Ola? Also Bindungsintoleranz, die Frauen manipulieren das Kind gegen den Vater, das ist also die Idee dahinter. Wie würde sowas in der Praxis aussehen oder was wird den Frauen da vorgeworfen?
Das Konzept dahinter ist tatsächlich, dass es eine Art Manipulation stattfindet, dass es gar keine Gewalt existiert, sondern die Mutter erzählt dem Kind Geschichten, dass der Vater schlecht ist, damit das Kind bei der Mutter bleibt. Sehr oft werden solche Diagnosen vorgeworfen wie zu die Verbindung eines Kindes zu der Mutter. Das wird mittlerweile auch in den Gutachten als krankhaft dargestellt. Das heißt also, es wird alles gemacht, damit man diesen Kontakt, der offenbar gepflegt wurde, während der Ehe krank zu machen, ja, und ihn nach der Trennung zu hinterfragen. Und die meisten, die hinterfragt werden, sind eben die Frauen. Diese Bindungsintoleranz besagt auch, dass man nicht fähig ist und sozusagen sich querstellt, dass das Kind eine gute Beziehung zu dem Vater behält. Ja? Das heißt also, die Trennung wird komplett, die Nachtrennungsgewalt und die Gewalt wird komplett ausgeblendet und in den Mittelpunkt wird nur die Unfähigkeit der Mutter gestellt, die verhindert, dass das Kind an den Vater weitergebunden wird.
Was ja tatsächlich eine Umkehr der dahinterliegenden, ich sag mal, Täter-Opfer-Dynamik ist. Also im Grunde hat da ein Mann Partnerschaft oder in der Partnerschaft Gewalt gegen seine Frau ausgeübt. Sie hat sicherlich daraus resultierend massive Vertrauensprobleme und alles, was sie dann tut, wird ihr ausgelegt, als würde sie das Kind vom Vater entfremden, würde sie nicht wollen, dass Kind und Vater einen guten Kontakt haben, obwohl sie befürchten muss, dass entweder sie oder ihr Kind bei fortlaufendem Kontakt weiterhin Gewalt, emotionaler, körperlicher Gewalt ausgesetzt sein müssen.
Tatsächlich passieren solche Dynamiken vor Gericht. Da Gericht eine sehr strikt festgelegte Struktur hat, ist es natürlich leichter, diese Struktur zu nutzen, damit genau diese Opfer-Täter-Umkehr passiert. Ja, wie soll ein Richter binnen von wenigen Stunden oder sogar Minuten, die er hat zur Verfügung, beurteilen, wie die Situation ist? Und wir wissen, vor allem in den narzisstischen Beziehungen, die Fähigkeit einfach da ist. Also diese Fähigkeit, die den Menschen erlaubt, sich gut darzustellen oder öfters auch als Opfer darzustellen. Und die meisten, die aus solchen Beziehungen kommen, sind momentan noch nicht bereit, wahrscheinlich auch resolut aufzutreten. Ja? Man sucht eher Schutz und man möchte verstanden werden, aber dieses Verständnis findet man in so einer harten Struktur wie Gericht nicht. Man muss für das Gericht gut vorbereitet sein, um dort genauso resolut aufzutreten, um genau sozusagen dort fachlich, würde ich sogar sagen, die Begriffe zu verwenden. Nachtrennungsgewalt würden die Richter ganz sicher nicht verstehen. Ja, die Gerichte ist der beste Platz, wo Opfer-Täter-Umkehr stattfindet.
Was ja eine absolute Katastrophe ist. Ja, du hast gerade das Thema Vorbereitung schon angesprochen. Ich denke, dazu gehört natürlich einerseits der Bereich, in dem man sehr gut vorbereitet ist, dokumentiert hat, was der Partner bzw. Ex-Partner denn sachlich getan hat. Ich glaube, es wäre aber auch gut, sich vorzubereiten, wenn man selbst von sich als möglicherweise Mutter in dem Szenario, auch die Rollen können natürlich immer mal vertauscht sein, wenn man von sich weiß, dass man unter Druck, also in so einem Verfahren, in so einem Prozess emotional reagiert. Was sind da deine Erfahrungen?
Die emotionale Reaktion ist tatsächlich eine Schwachstelle, ist eine ganz natürliche Verhaltensweise in so einer Situation, die aber vor Gericht nicht statthält. Also vor Gericht scheitert man wegen eigener Emotionalität, weil der Richter einfach auf diese Emotionalität keine Antwort hat. Der Richter möchte für sich solche Fakten auf den Tisch gelegt haben, die die Entscheidung leichter machen. Und wenn man mit der Emotionalität kommt, dann heißt, Achtung, es ist was passiert und die Richter haben nicht die Erfahrung auch, also auch keine psychologische Kompetenz meistens. Also hoffentlich wird es jetzt besser. Also meine Erfahrungen sind, dass jetzt schon besser geworden ist in bestimmten Fällen. Aber es gibt immer noch so, ja, old fashion, also wirklich altmodische Vorgehensweisen bei Richtern, die für das Thema überhaupt kein Verständnis haben. Das heißt, man muss Gefühle sozusagen für sich behalten und schauen, wie kann man diese Gefühle in das Setting Gericht integrieren. Also was sind die Begriffe, welche Situationen kann man erklären und beschreiben, die vielleicht im Leben passiert sind, die in der Wirklichkeit man innerlich für Gewalt hält, ohne dass man das Wort Gewalt verwendet. Ja, also das ist so die Kunst der Sache, den Richter dazu zu bringen, dass der Richter in der kürzester Zeit das nachfühlt und das vor den Augen sehen kann, was man selbst erlebt hat. In den Pflichtschutzverfahren spielt zum Beispiel sowas wie Passwegnahme eine wichtige Rolle. Also es ist ein strafrechtliches Delikt, jemandem ein Dokument zu entziehen, und wenn zum Beispiel jemandem die Papiere der Kinder entzogen wurden oder Pass bei der Übergabe ein Partner nicht übergeben will, das sind zum Beispiel solche Hardfacts, die man auf den Tisch durchaus legen kann und mit denen man auch weiterkommt. Genau. Was ganz, ganz interessant ist, ist die Entwicklung bei Gefährdungsmeldungen. Also da sind wir auch beim Thema Jugendamt. Das ist ein Thema, das sehr weh tut, auch in den meisten Betroffenen. Also Jugendamt muss sich um das Wohl der Kinder kümmern. Aber auch das ist eine Definitionssache. Was ist schon zum Wohl der Kinder? Ja, wenn in einem Gesetz steht, okay, das Kind braucht beide Eltern und in dem anderen Gesetz ist die Gewalt nicht scharf definiert, dann überwiegt natürlich das Gesetz, wo die Definition schärfer ist, und Jugendamt wird genau in der Richtung auch strategisch den ganzen Prozess gemeinsam mit dem Richter schieben. Ja, das ist leider momentan die Realität. Jugendamt wird sagen, ja gut, also es ist in der Familie eine Unruhe zu sehen. Die Mutter macht Gefährdungsmeldungen wegen des Vaters, oder auch wenn die Gefährdungsmeldungen auch nicht direkt von der Mutter kommen, sondern von einer anderen Person, dann meldet sich Jugendamt und sagt, nein, das ist eine pure Manipulation. Warum? Weil es ist viel komplizierter, diesen Gefährdungen und dem Inhalt in diesen Gefährdungsmeldungen nachzugehen. Die Gewalt ist einfach viel schwieriger nachzuweisen als eine fachlich, wissenschaftlich nicht bewiesene Manipulation. Die ist sehr schnell auf den Tisch gelegt im Richter. Und somit bildet sich eine Art Koalition und für die Leichtentscheidungen aus meiner Sicht. Und die Leidenden sind dabei die Kinder. Also über einen Fall kann ich gerne erzählen, den ich gerade betreue. Also es gibt ein Kind, ungefähr 12 Jahre alt. Das heißt, das Kind hat schon einen sehr stark ausgebildeten Willen und der Wille ist auch sehr stark bei diesem Kind. Und das Kind kämpft um das Recht, quasi bei der Mama zu sein. Alleine, kann man sagen. Das Kind nutzt jegliche Möglichkeit von der Schule, Deutschlehrerin, Aufsatz schreiben, Psychologen, Polizei, wirklich alle Möglichkeiten, um danach zu bitten, dass es endlich zu der Mama kommt. Der Kampf um das Kind dauert schon 10 Jahre. Die Mutter hat keine einzige Gefährdungsmeldung alleine verfasst. Es sind immer andere Stellen, die permanent dem Richter signalisieren, Achtung, da ist was, Achtung, es ist was. Und die Richterin hat ihr nicht nur alleinige Obsorge, sondern hat ihr komplette Obsorge weggenommen und sie darf das Kind nur unter Aufsicht des Jugendamtes sehen. Vom Jugendamt kommen nur Bestätigungen, ja, die manipuliert das Kind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese begleitete Kontakte selber begleitet als ihre Vertrauensperson und dann auch die Vertrauensperson des Kindes. Ich habe keine Manipulation entdecken können. Also ich weiß nicht, auf welcher Grundlage das passiert. Danach hat ein Gutachten stattgefunden und für dieses Gutachten gibt es eben wieder ein weiteres Gutachten von einem renommierten renommierten Psychiater. Und er sagt was ganz anderes. Ja. Es ist so weit eskaliert, muss man sich vorstellen, diese Geschichte, dass das Kind mittlerweile schon einige Male, und das wird immer öfters, von dem Vater wegrennt. Als wir gemeinsam zu der Polizei gegangen sind, weil sie hat ja kein Recht, dass das Kind bei ihr ist und das Kind will nicht zum Vater, hat das Kind in Begleitung auch sogar meines Sohnes, also der hilft mir da auch ab und zu, ausgesagt, dass der Papa hat eine Waffe, die ist geladen und hat das der Polizei ganz klar kommuniziert. Die Waffe ist zwar legal, aber trotzdem, also das Kind soll sowas nicht wissen. Und das ist für mich zum Beispiel sowas, was die Richter sofort akzeptieren müssen und Jugendamt, dass das Kind sich dann nicht wohlfühlt. Nein, die Polizei hat mit dem Jugendamt noch am gleichen Abend telefoniert und Jugendamt hat gesagt, das Kind muss dringend nach Hause. Und das Kind hat schrecklich geweint. Also die Rettung ist gekommen. Es hat nichts geholfen. Die Polizei hat zwar psychische Gewalt thematisiert im Bericht, weil das mein Sohn gesagt hat und das haben sie auch in dieser Form transportiert. Aber das Kind musste weg. Seitdem aber wurde das Kind vom Jugendamt mehr oder weniger eingeschüchtert, dass es Konsequenzen haben wird. Trotz dieser Einschüchterung hat das Kind wieder den Versuch unternommen, wegzulaufen. Und das ist schon einige Male passiert. Und die Mutter hat mich informiert, dass der letzte Versuch ziemlich brutal abgelaufen ist. Und wir müssen schauen, was passiert. Also die Richterin reagiert leider nicht. Und es bleibt uns weiterhin einfach nur die rechtlichen Wege zu versuchen, einen Antrag nach dem anderen zu stellen, auch über Anwalt. Also wir haben einen sehr guten Anwalt, der involviert ist, um zu versuchen, endlich zu sagen, hey, das Kind 12 Jahre kann man nicht einsperren. Dem Kind mit 12 Jahren kann man keine Manipulation einreden. Und ganz ehrlich, ja, die Manipulation hat da überhaupt keinen Sinn, weil der Kind hat so einen starken Willen, dass alle Versuche, diesen Willen dem Kind wegzunehmen, ist eine viel stärkere Gefährdung als jegliche vorgeworfene Pseudomanipulation.
Also wir haben hier tatsächlich einen Fall, wo der Mutter vorgeworfen wurde, dass sie das Kind manipuliert gegen den Vater und letztendlich Correct. Dem Vater die Obsorge zugesprochen wurde.
Genau, ja.
Vielleicht können wir da ganz kurz einmal reingehen für die Zuhörenden, die nicht aus Österreich sind. Also Obsorge ist der österreichische Begriff, wo du ja auch tätig bist. Und in Deutschland würden wir das Sorgerecht nennen.
Genau, also alleinige Sorgerecht sagt man auch in Österreich, genau, ja.
Okay, nur für diejenigen, die vielleicht mit diesem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Ja, ganz spannender Fall. Vielen Dank, Ola, dass du uns da ein Stück weit mitgenommen hast, dass ein 12-jähriges Kind vor Gericht offenbar trotz des starken Willens so wenig Gehör findet, ist ja schon ein besonderer Fall.
Genau, aber wir bleiben dran und wir werden darauf bestehen, dass das Kind angehört wird, endlich nach all diesen Jahren. Ich verstehe, dass in diesem Fall wahrscheinlich gewisse Fehlurteile passiert sind und dass es rein institutionell, systematisch ist jetzt momentan schwierig, in der Situation einen kompletten Dreh zu schaffen, dass man sagt, gut, man geht in eine andere Richtung. Aber ich hoffe, dass wir durch die existierenden Prozesse, die ja in der Rechtsprechung durchaus gut etabliert sind, es schaffen, diese Dynamik umzudrehen. Es ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist einfach wichtig, dass das Kind endlich dort in Ruhe und Frieden leben kann, wo es so sehr will.
Ich würde jetzt ganz gerne noch mal kurz zurückgehen auf die Frage davor. Also was kann ich tun als betroffene Person, wenn ich Sorge habe, vor Gericht emotional zu reagieren? Also der eine Teil ist ja die sachliche Vorbereitung. Ich glaube, der andere Teil ist so ein bisschen die psychisch-emotionale Vorbereitung. Also wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben, auch wenn mein Ex-Partner vor Gericht vielleicht die Unwahrheit sagt, wenn er behauptet, dass ich lügen würde oder das Kind manipuliere, wenn er, ja, ich sag mal, die Triggerknöpfe bei mir drückt, wo er meistens ja leider sehr, sehr genau weiß und sehr gut weiß, wie ich da darauf reagiere und dass ich mich dann vor Gericht vielleicht oder auch vor dem Jugendamt als, ja, emotional, als unpassend etc. darstelle. Was wäre da deine Empfehlung? Wie könnte man mit solchen Themen umgehen?
Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil sehr oft können wir einfach die Welt nicht ändern, aber wir können beginnen, in uns eine gewisse Resistenz zu der Situation aufzubauen. Einen gewissen Abstand sogar, würde ich sagen, von eigener Vergangenheit zu nehmen, einfach um zu schauen, dass ich gewachsen bin. Ich gehe da nie mehr rein und ich gehe in diese Vergangenheit und nicht mehr rein, so seelisch empfindlich, und ich kann einfach drüber stehen. Also ich denke, das ist ein Teil der persönlichen Entwicklung und man kann auch alle schlimmsten Sachen, die jemandem passieren, auch für diese persönliche Entwicklung halten. Da kommen, lieber Jennifer, so Leute wie du ins Spiel, die solchen Betroffenen wie wir einfach helfen, uns auf diese Situationen seelisch und mental vorzubereiten. Ich denke, es ist einfach wichtig, ein bisschen diese Reise in die Vergangenheit, aber aus der Vergangenheit herauszumachen und um einfach zu schauen, wo ist man jetzt, was man alles geschafft hat, also aus der Beziehung rauszukommen und auch vor Gericht für eigene Rechte zu stehen. Und wo will man hin? Wo endet diese Reise? Und was ist für jemanden wichtig? Und wenn man eigene Geschichte im Kopf hat und überzeugt ist, dass diese Geschichte einen Menschen herausgebracht hat, der viel stärker und geworden ist und auch viel mutiger geworden ist, dann geht man genau mit der Geschichte vor Gericht. Man ist nicht mehr das Opfer. Man ist nicht mehr der Leidende oder der befreit werden muss. Man ist jemand, der sich selbst befreit hat und der weiß auch, wie man das vor Gericht deklariert. Man muss nicht die ganze Nachtragungsgewaltgeschichte erzählen. Aber man kann einfach alleine mit dieser Haltung und mit diesem Mindset viel bewirken. Davon bin ich überzeugt. Die Leute spüren die Stärke, die von ihnen kommt. Und genau die Stärke brauchen wahrscheinlich die Richter, damit sie in dieser Situation erkennen, wer hier der Stärkere ist. Nicht unbedingt, wer das Recht hat, aber wer hier der Stärkere ist. Denn den Stärkeren wollen auch die Richter unterstützen, weil die mit einem Stärkeren viel schneller zu einer Entscheidung kommen können.
Ja, vielen Dank. Also sehe ich genauso. Gerade an der inneren Haltung, an der mentalen Stärke kann man natürlich sehr, sehr gut und sehr viel auch arbeiten. Gleichzeitig ist es natürlich immer wieder ein schwieriges Thema, wenn ich mit diesen Verhaltensweisen, mit Aussagen meines Ex-Partners vor Gericht wieder konfrontiert werde. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, also familienrechtliche Verfahren, die ja dann vor Gericht verhandelt werden. Und da gibt es einen Begriff, Ola, den du mir im Vorhinein zugeworfen hast, mit der Abkürzung PAS, Parental Alienation Syndrome. Was ist das für ein Begriff? Worum geht's da? Warum ist das so ein heißes Thema?
Parental Alienation Syndrome ist ein Begriff, der steht genau für diese Manipulationen, die den Müttern vorgeworfen werden. Es kommt von einem Psychiater, Richard Gardner, aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und ist sehr umstritten. Alleine schon die Persönlichkeit von Richard Gardner war sehr umstritten, da er pädophile Konzepte gerechtfertigt hat und sogar die Mütter beschuldigt hat, dass sie in den pädophilen Neigungen der Männer einen Anteil haben. Parental Alienation Syndrome wird 90% in den 90% der Fällen den Müttern vorgeworfen und besagt, dass die Mütter gezielt das Kind manipulieren und einer Gehirnwäsche unterziehen, so dass das Kind schlussendlich sich verzichtet, den Vater zu sehen. Es hat keine wissenschaftliche Basis. Gardner stellte das Pass als medizinische Diagnose dar, aber die wurde nie bestätigt. Es verstärkt nur Täter-Opfer-Umkehr vor Gericht, weil es ist einfach viel leichter, den Richtern danach zu gehen, sich danach zu richten und eine Entscheidung zu treffen. Das muss man ja nicht beweisen, wenn das nicht wissenschaftlich belegt ist. Und erst nach der vernichtenden Kritik der UNO, also in einem UN-Sonderbericht, hat es angefangen, rückgängig zu werden, obwohl in Österreich viele Mütter noch dagegen kämpfen. Denn momentan, auch wenn es heutzutage dieser Begriff nicht mehr verwendet wird, aber es hat starke Spuren in allen gerichtlichen Verfahren und Entscheidungen hinterlassen. Und die Richter treffen ja die Entscheidungen nicht nur nach den Gesetzen, sondern nach eigener Beurteilung und auch nach den Entscheidungen anderer Richter. Das heißt, hier spielt diese toxische Dynamik, die schon angefangen hat, eine sehr wichtige Rolle. Denn auch wenn der Begriff nicht mehr verwendet wird, aber was dahinter steckt, wird immer wieder neu verhandelt und steht als Entscheidung immer wieder neu da in den Berichten. Welche Instrumente führen dazu? Also in den Pflichtschutzverfahren, also um Verfahren, um Kontaktrecht, aber auch um Sorgerecht für das Kind, werden oft die psychologischen Gutachter gefragt, ihre Meinung abzugeben. Und diese Meinung beinhaltet die Beobachtung, wie sich das Kind gegenüber der Mutter und gegenüber dem Vater verhält. Aber es beinhaltet auch die standardisierten Tests, die man dazu zu beantworten hat. Und was in diese Berichte reinfließt, ist die Meinung der sogenannten Familiengerichtshilfe. Also es ist ein Konzept in Österreich, das entwickelt wurde auch schon vor einigen Jahren. Und das ist sozusagen die erste Instanz, die mit einer Checkliste nach Hause kommt und abcheckt, ob eine Situation für das Kind irgendwie was dagegen sprechen könnte, dass das Kind das sogenannte Doppelresidenzmodell bekommt. Und wir wissen, dass da ein Doppelresidenzmodell, das heißt, wo die Kinder 50 Zeit beim Vater, 50 Zeit bei der Mutter verbringen, nur in jenen Familien funktionieren kann, die auch ohne Familiengerichtshilfe gut auskommen. Und das Problem ist, die Gewalt wird wieder auch schon an dieser Stelle nicht berücksichtigt und über Familiengerichtshilfe, gefördert durch Jugendamt und transportiert durch die Gutachten, kommt das zu den Richter und Richterinnen und verankert sich fest in allen möglichen Entscheidungen, mit oder ohne diesen Begriff Parental Alienation Syndrome.
Ein bisschen auf der anderen Seite dieser Perspektive steht etwas, was wir hier in Deutschland im Gesetz stehen haben, die sogenannte Wohlverhaltensklausel. Also für diejenigen, die das nachschlagen möchten, Paragraph 1684 Absatz 2 im bürgerlichen Gesetzbuch. Und da steht unter anderem drin, dass beide Elternteile eine gesetzliche Pflicht haben, die Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil nicht zu gefährden. Also dass wir eine positive, eine unvoreingenommene Haltung des Kindes beiden Elternteilen gegenüber fördern, dass wir da aber auch wirklich aktiv daran arbeiten und diese Klausel auch nicht nur passiv verstehen. Hast du Informationen dazu, Alha, wie dieses Instrument, also diese Wohlverhaltenspflicht oder dieser Passus in der Praxis eingesetzt wird? Und gibt es in Österreich bei euch vergleichbare Regelungen, auf die du da schauen kannst?
Ich denke, dieses Gesetz hat einen gut überlegten Gedanken und auch im Interesse des Kindes ist, beide Elternteile sozusagen zu haben, weil Kontaktrecht zu beiden Teilen ist eigentlich das Recht des Kindes, nicht der Eltern. Aber genau steckt eben der Teufel. Wenn die Gewalt im Spiel ist, dann sollte das Kind auch Recht haben zu sagen, wegen Gewalt oder auch wenn das Kind sich nicht wohlfühlt, weil wie definiert man das, die Gewalt? Ja? Das Kind kann oft nicht über die Gewalt sprechen, wenn sich das Kind bei jemandem nicht wohlfühlt und auch ab 7 Jahren schon sozusagen die Meinung artikulieren kann oder auch schon früher die Abneigung gegenüber einem Elternteil zeigt, darf man durchaus ein bisschen genauer sehen, was da an sich hat. Und nicht automatisch sozusagen diese Manipulation dem anderen Elternteil vorzuwerfen. Also ist ein gutes Gesetz, aber sollte unbedingt in Verbindung mit einer verstärkten Gewaltschutz betrachtet werden.
Ja, dieses Gesetz oder diese Regelung geht sicherlich auch genau davon aus, dass keine Gewalt im Spiel ist. Und in dem Fall ist es sicherlich auch gut und richtig, dass Kinder dieses Recht darauf haben, auf beide Elternteile. Aber was sicherlich höher gewertet werden sollte, ist der Schutz vor Gewalt und vor allem die Aussagen des Kindes auch wahrzunehmen und zu wertzuschätzen und eben auch in die Entscheidungen mit einzubeziehen. Was würdest du denn sagen, Ola, kann jemand jetzt tun, wenn ihm oder ihr vor Gericht erstmalig vorgeworfen wird, das Kind in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder zu entfremden? Gibt es da eine Maßnahme oder gibt es da etwas, das man umgehend tun sollte, wenn dieser Verdacht zum ersten Mal geäußert wird?
Eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es hängt sehr viel davon ab, wie alt das Kind ist. Und auch hängt das davon ab, wie glaubwürdig man dem Gericht vorgekommen ist. Also wieder dieses Auftreten, diese Glaubwürdigkeit ist sehr, sehr wichtig. Also der erste Eindruck, den man hinterlässt. Ich hatte auch einen Fall mit zwei kleineren Kindern, die sich über sexualisierte Gewalt beschwert haben gegenüber der Mutter. Und der Mutter wurde die gleiche Manipulation vorgeworfen. Und alle Organisationen, die eigentlich zum Schutz des Kindes da sind, haben nur die Mutter verdrängt, von diesem Thema die Hände wegzulassen, weil ihr ja diese Manipulation eh schon sowieso vorgeworfen wird. In diesen harten Fällen, wenn schon so weit ist, dass man wirklich in diese Zwickmühle dieser Manipulationsvorwürfe rutscht, würde ich raten, tatsächlich mehr Tatkräftigkeit auf den Tag zu setzen. Ich würde raten, viel mehr tatkräftiger und überzeugter vorzugehen und dem entgegenzuwirken. Das heißt, auch wenn die Organisationen diese sexualisierte Gewalt nicht an den Staatsanwalt bringen wollen oder an die Polizei, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das alleine zu machen. Da würde ich wirklich nicht zögern. Ja, weil in diesem Fall war natürlich auch große Gefahr, dass wenn man überhaupt nichts findet, dass diese Vorwürfe nur verstärkt sie betreffen werden. Allerdings, sie war mutig und hat gesagt, gut, wir machen das. Ich habe sie dabei unterstützt und gestärkt. Und die Polizei hat tatsächlich einige Bilder gefunden. Interessanterweise konnte man diese Bilder überhaupt nicht verwenden in dem Pflegschutzverfahren wegen Datenschutz. Wir haben die dann trotzdem detailliert genug beschrieben, sodass sie sehr überzeugend auf den Richter gewirkt haben. Das heißt, also es ist wirklich hier ein Zusammenspiel von Kreativität, von der Überzeugung der Mütter, die meistens sehr starke Löwenmütter sein müssen, um da durchzugehen, und auch natürlich der Fachkräfte, wie Coaches, wie Anwälte und auch hoffentlich andere NGOs, die eben dann doch unterstützen wirken, um zum Ziel zu kommen. Es ist ein gelungenes Zusammenspiel von Menschen, die davon überzeugt sind, dass dieses Thema wichtig ist. Das ist ein gutes Konzept, eine gute Strategie, ein guter Anwalt, der dich auch auf einer Augenhöhe sieht, der mit dir gemeinsam dieses Verfahren führt und nicht nur die Macht quasi über die ganze Situation übernimmt. Das ist auch dein Wunsch, zu einem Psychologen, zu einem Coach zu gehen, um an dir zu arbeiten. Und viel, viel Ausdauer, die man dann braucht, um zum Ziel zu kommen. Ja, und ein bisschen Mut natürlich gehört immer dazu. Es ist auch, jedes Verfahren ist anders. Das muss man auch noch dazu sagen, weil diese Systemelemente, wie wer zu wem steht, also wirklich rein menschliche Komponenten, auch komplett andere Konstellationen haben. Das heißt also, und das ist, was ich so gerne mache, ich schaue mir gerne solche Systeme an. Also ich beurteile auch gerne gemeinsam mit dem Betroffenen, wo wer gerade steht, wer hat welche Partner, wer ist auf welchen Seite und wie tief man ist. Und da kann man gemeinsam schauen, welche Auswege aus der Situation gibt es. Es gibt immer eine rechtliche Komponente, also es gibt immer Verfahrensgrundsätze, die man zur Verfügung hat. Es gibt Stellen, die man kontaktieren kann. Und es gibt dieses kleine Ungewisse, diese Überraschungen, die immer wieder kommen, die man auch offen hinnehmen muss und dementsprechend auch agil reagieren muss.
Je länger ich dir zuhöre, Olha, desto mehr denke ich, bei aller guten Intention, die ja eigentlich die Möglichkeit mit sich bringt, zu sagen, hey, mein Partner oder mein Ex-Partner, Ex-Partnerin entfremdet mir das Kind und ich möchte da etwas gegen tun. Also diese Idee, dieses Gesetz ist ja nicht völlig vom Himmel gefallen. Auch dafür wird es ja Gründe geben, warum es das gibt. Und gleichzeitig, je länger ich dir zuhöre, denke ich, das ist die ultimative Waffe in den Händen von Menschen, die ohnehin emotional gewalttätig sind, die einfach diese Karte ziehen können, die sagen können, ja, meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner entfremdet mir hier das Kind. Und das wird, wie du es beschreibst, von Gerichten irgendwie gerne aufgenommen, von Jugendämtern gerne aufgenommen als Idee, weil das Kind sich vielleicht eben auch genau so äußert. Ich möchte nicht mehr zu diesem Elternteil, ich will da keinen Kontakt mehr haben. Und dann klingt das so, so schwer, dagegen anzugehen und entsprechend da wirksame Schritte für sich zu finden. Aber du hast es ja auch schon gesagt, es gibt Möglichkeiten. Mir ist das auch, also wir kommen sicherlich auch zum Ende nochmal auf die Fragen, was kann ich denn konkret tun? Was sollte ich vorbereiten? Was sollte ich in der Hand haben? Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass es sich nicht lohnt, diesen Weg zu gehen. Und der beginnt ja in der Regel mit einer Trennung. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, nicht jetzt aus Angst in solchen Situationen zu verbleiben. Wie würdest du das sehen, Olha?
Ich sehe das genauso. Ich würde nur raten, etwas anders vorzugehen als bei mir, dass das Thema war. Ich war komplett blau, muss ich ganz ehrlich sagen, wie weit mein Ex-Partner gehen kann und wie schlimm die Situation in diesem System ist. Also ich würde mich schon vor der Trennung auf die Trennung vorbereiten wollen, um nicht mittellos auf der Straße zu stehen und dann noch vom Jugendamt gejagt werden, weil man sich nicht um eigene Kinder kümmern kann, weil man gerade von dem Ex-Partner attackiert wird. Also vielleicht die gute Vorbereitung vorher ist ein sehr, sehr essentielles und wichtiges Thema, dass man schon beginnt vor der Trennung selbstständiger zu werden, dass man eine gute Wohnung hat, weil sobald man das hat, hat das Gericht auch nicht wirklich was man sofort vorwirft, ja. Dass man sich rechtlich auch informiert, wie ist das, also welche Auswege, Ausgänge habe ich, die mir noch nicht versperrt sind. Und danach würde ich auf alle Fälle den Schritt wagen. Natürlich, wenn jemand keine Möglichkeit hat, sich auf die Trennung vorzubereiten, weil gerade eine Situation eskaliert, bitte sofort wegrennen, auch wenn der erste Schritt im Frauenhaus landet, aber es ist der Anfang. Es ist der Anfang eines neuen Weges und es kommt immer auf den Menschen an, den man trifft. Es gibt immer Menschen, die helfen wollen und es gibt immer Menschen, die vielleicht wollen, aber nicht können und es gibt immer Menschen, die nur eigene Interessen im Kopf haben. Und es ist schon ein bisschen Glückssache, aber es ist auch eine Mutsache. Es ist auch eine Sache der Persönlichkeit. Wie viel Kraft man aufbringt, alles aufzugeben, nur um das neue Leben anzufangen. Ich würde auf alle Fälle das raten. Ja, Familiengericht ist eine Kampfbühne des Patriarchats gegen die Frauen, weil genau dort, wo früher Frauenrechte noch berücksichtigt wurden, dominieren jetzt immer mehr aus politischen Überlegungen Männerrechte, während in den anderen Bereichen des Lebens, zum Beispiel in dem wirtschaftlichen Leben, die Frauen ja immer noch benachteiligt sind. Das heißt, in den anderen Bereichen ist man als Frau noch nicht gleichgestellt, aber gerade beim Pflegschaftsverfahren, bei Obsorgeverfahren, beim Kontaktverfahren zu dem Kind müssen die Frauen ihre Rechte aberkennen lassen und müssen Angst haben, dass sie vor die Wahl gestellt werden. Entweder muss das Kind weiter Gewalt erfahren oder denen wird das Kind weggenommen wegen der Vorwürfe der Bindungsintoleranz oder des Pass-Syndroms oder der Manipulation.
Was würdest du sagen, welche konkreten Möglichkeiten, welche Anlaufstellen sollten Betroffene kennen? Vielleicht hast du da die ein oder andere Idee oder einen Hinweis aus Österreich, gerne auch Deutschland. An wen können sich Betroffene wenden?
Als ich vor kurzem nach einem sehr langen Kampf meine Existenz verloren habe, also das war die allerletzte Entscheidung und es hat keiner gezweifelt damals in dieser Entscheidung, aber trotzdem im Laufe dieser Entscheidung, nach vielen Jahren der gewonnenen Prozesse, habe ich meine Firma, meine Wohnung verloren, war ich an diesem Abend extrem alleine, weil ich wusste, dass als nächstes mein Ex-Partner versucht wird, mir auch die Kinder wegzunehmen, was er tatsächlich versucht hat. Das heißt, er hat eine Gefährdungsmeldung gegen mich reingebracht, obwohl er mich verklagt hat auf die Firmenwohnung, dass ich sie sofort verlasse. Und diese Gefährdungsmeldung lautete, ich kann mich nicht um meine Kinder kümmern. Das heißt, er hat nicht nur die Situation verursacht, dass ich mittellos werde, sondern er hat dann diese Situation aus der Sicht der Richterin ganz legal genutzt, um jetzt zu sagen, jetzt ist er der bessere, jetzt kann er Papa spielen für die Kinder. Jetzt ist er der bessere Papa. Ja, als ich in dieser Situation war, war für mich Verein der feministischen Mütter in Österreich da. Es war ein Abend für die betroffenen Mütter. Es ist kostenlos und sehr niederschwellig. Dort kann man sich beraten lassen, sowohl wie man mit der Vortrennungssituation umgeht, als auch welche finanziellen Mittel es zur Verfügung sind. Und dann, wenn die Trennung mittendrin ist, wie man damit umgeht. Es gibt auch einen weiteren Verein, mit dem ich gerne in Kontakt bin. Stopp, Stadtteile ohne Partnergewalt ist ebenso NGO und unterstützen die Frauen und die Männer in den Trennungssituationen und machen unfassbare, interessante gesellschaftliche Aktionen, damit man auch auf die Gewalt gegen Frauen sensibilisiert. Also ich würde wirklich empfehlen, die Vereine zu kontaktieren. In Deutschland, wenn man auch sich auf die Suche begibt, gibt es auch ganz viele Initiativen, Einzelberater und auch sehr viele Webseiten, die man sich anschauen kann, um sich die Hilfe zu holen. Also Step by Step kommt man einfach mit den Organisationen weiter, weil vor allem hat man dort die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen, dass man nicht alleine ist und dass man verstanden wird. Und ich glaube, das ist das Gefühl, wonach sich alle Betroffenen sehr sehnen, bevor sie dann in die Höhle des Löwens gehen, vor den Richter treten und dann etwas dort beweisen müssen.
Du bist ja selbst, Olha, durch diesen Prozess gegangen, hast gerade so ein paar Details genannt von dem, was dir widerfahren ist. Was hat dir persönlich geholfen, damit du nicht in diesem Gefühl der Ohnmacht versinkst?
Also in meiner Situation hatte ich Glück im Unglück. Ich habe tatsächlich den Verlust der Firma benutzt und auf Konfrontation mit der Richterin gegangen und auch mit mehreren Richtern, um die Nachtrennungsgewalt im wirtschaftlichen Sinne als solche darzustellen. Ich habe den Begriff Nachtrennungsgewalt tatsächlich in den gerichtlichen Protokollen verankert sozusagen und hoffe, dass ich diese Unterlagen dann in meiner späteren Tätigkeit, juristischen Tätigkeit benutzen werde, um dazu auch in der Gesetzgebung auch einen Platz zu schaffen. In meiner Situation allerdings ist gut geworden, weil ich all das benutzen konnte und meine Kinder konnten bei mir bleiben. Ich habe alleinige Obsorge für beide Kinder bekommen, trotz aller Gefährdungsmeldungen und Existenzverluste und kann eigentlich sagen, ich bin noch glücklich damit, dass die Kinder glücklich da sind. Wenn ich die Situationen anschaue, bei denen ich versuche zu helfen. Damals war mir das gar nicht bewusst. Also all die Schritte, die ich gesetzt habe, damit die Kinder bei mir bleiben und die Kinder sind bei mir geblieben, auch ohne, dass wir die Dokumente noch dafür hatten, also vor der Obsorge schon, war mir nicht bewusst, wie gefährlich das Spiel ist. Das ist mir erst später bewusst geworden. Was mir bei meinem Weg geholfen hat, ist auf alle Fälle die Mut. Also ich glaube, dass auch der psychologische Gutachter, über den man sehr kritisch in unseren Kreisen berichtet, hat in dem Bericht geschrieben, dass ich sehr resolut vor ihm aufgetreten bin, sodass er eher Respekt vor mir hatte und dass ich aber sehr, sehr sanft zu den Kindern war. Also er hat diesen Vergleich tatsächlich in das Gutachten aufgenommen. Und diese Resolution und auch keine Angst und auch Überzeugung, dass ich im Sinne der Kinder handle, hat tatsächlich mir so viel auf den Weg gegeben, dass ich mich gewehrt habe, eine juristische Entscheidung zu befolgen, weil die Kinder das einfach nicht wollten. Wir hatten einen Fall, wo die Kinder von dem Haus verwiesen wurden, als ich damals in Deutschland war, also ich war gar nicht vor Ort, weil sie nicht beim Vater mehr Zeit verbringen wollten, als im gerichtlichen Verfahren festgelegt wurde. Sie haben all diese Sachen gelassen, die Kinder waren damals klein und ohne Trinken, ohne gar nichts sind die einfach rausspaziert und waren nie mehr dort seit Jahren. das war sozusagen der erste Schritt der Befreiung. Der zweite Schritt der Befreiung war, ein bisschen zu zittern, dass sie doch von der Polizei abgeholt werden. Ich habe mit dem Richter telefoniert, dann gab es Richterwechsel auch und auch Zuständigkeitswechsel. Und irgendwie über den Sommer drum und dran haben die Kinder ihre Tagebücher geschrieben, dass denen gut geht, so wie es jetzt ist. Die wollen keinen Kontakt. Und irgendwie haben wir tatsächlich Schritt für Schritt geschafft, dass dann doch die gerichtliche Entscheidung sich nach uns orientiert hat und nicht umgekehrt. Aber ich verstehe erst jetzt, weil mir ja auch diese Manipulationen vorgeworfen wurden, wie knapp wir eigentlich da waren. Ja. Und bei mir steht ich immer noch in der Obsorgeentscheidung, also in der Entscheidung über alleiniges Sorgerecht, dass ich zwar die Kinder manipuliert habe, aber ich habe sie so fortgeschritten manipuliert, dass sie einfach nicht mehr entmanipulierbar sind. Und aus diesem Grund sollen sie lieber bei mir bleiben. Also es passieren Kuriositäten. Ich möchte wirklich sagen, habt Mut, eure eigene Geschichte zu schreiben und somit einfach die Geschichten der anderen zu verändern.
Habt Mut. Ich glaube, das ist genau das, was wir Frauen mitgeben sollten, die gerade für sich feststellen, ich habe in dieser Beziehung alles gegeben, es ist keine Kraft mehr übrig, ich kämpfe seit Jahren, vielleicht gab es auch schon das erste oder auch mehrere Verfahren, die verloren gegangen sind, die für sich das Gefühl haben, ich kann nicht mehr. Ich glaube, Ola, wir sind uns einig, wenn wir sagen, ihr tut es für eure Kinder und es ist der richtige Weg zu kämpfen, bis wirklich nichts mehr geht? Oder wie würdest du das einschätzen?
Am besten ist, wenn es noch viel übrig bleibt. Aber leider ist die Realität wirklich so, dass die meisten, die ich kenne, haben sehr viel Geld ausgegeben. Alles, was die hatten, ausgegeben, nur damit diese langjährigen Verfahren irgendwie im Interesse der Kinder ausgehen. Leider, ja. Also bei mir heißt das auch, ich habe alles verloren, außer meine Kinder. Und den Kindern geht es jetzt gut. Und umso stolz bin ich, wenn mein Kind mich unterstützt manchmal, wenn ich so wie in einem Fall, über den ich erzählt habe, bei der Polizei stecke und sagt, das ist alles der Patriarchat. Ich habe das Ganze durchgemacht und ich bin bei der Mama. Die Mama ist meine beste Freundin und ich bin verdammt stolz, dass es so geworden ist, wie es ist. Psychische Gewalt ist genauso ein Fall. Es ist nichts Besseres, als ein Kind erzogen zu haben, trotz all diesen Mühen und Hürden, das genauso denkt. Weil ich bin stolz, dass er zu so einem Mann wird, der eine Partnerin niemals mehr so behandeln wird. Das ist eigentlich das meiste, was man aus dieser Geschichte mitnehmen kann.
Ja, wie toll. Also das ist ja eine wunderbare und ganz großartige Entwicklung bei euch. Ola, was würdest du denn sagen, jetzt nochmal zurückschauend auf die weitestgehend rechtliche Seite, vielleicht auch auf den Kampf, den verschiedene Vereine und Organisationen kämpfen? Was hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren verändert und wo sollten wir noch draufschauen, wo müssen wir noch hin oder wo wollen wir als Gesellschaft noch hin?
Noch kurz, Jennifer, zu deiner vorherigen Frage. Also was hat mir auch geholfen? Und da würde ich einfach gerade dort fortsetzen, geholfen, mich zu wehren. Und man kann sich wehren auch durch die Mittel, die NGO-Mitteln sind, also nicht nur gerichtlich, und einfach mal in der Gesellschaft deine Meinung verbreiten. Und mein Weg war eine Art Demonstration oder eine Aktion für die Würdigung der Istanbuler Konvention vor einigen Jahren beim Europäischen Forum Albach. Ich habe diese Aktion vorbereitet, einfach um die Gäste des Forums, um das Publikum auf die unterschiedliche Arten von Gewalt aufmerksam zu machen. Weil schlussendlich diese Bündelung von diesen allen möglichen Gewaltformen erklären auch Narzissmus, toxische Beziehung und auch psychische, physische, wirtschaftliche Gewalt und bringen das Thema einfach näher, wie stark ausgeprägt das ist. Und genau in die Richtung geht ja auch in Österreich FEMA, also Verein Feministische Alleinerziehende Mütter, dass man auch die Gesellschaft ein bisschen darauf sensibilisiert, was in der Welt passiert, was in den einzelnen, so weit von der Öffentlichkeit verborgenen einzelnen Situationen passiert. Und eines von diesen Mitteln, das man sowohl in Deutschland als auch in Österreich nutzt, sind die Petitionen. Also die letzte Petition hat über 6.100 Unterschriften gesammelt, die ich kenne. Und damit kann man natürlich dann zu der Politik gehen. Und in der Politik haben ja auch wichtige Entscheidungsvorbereitungen getroffen worden. Also es gab einen Grevio-Bericht in Österreich. Das ist eine unabhängige Stelle, die die Erfüllung dieser Istanbuler Konvention auch überprüft. Und es wurden gravierende Mängel festgestellt. Nachher wurde eine Initiative in der österreichischen Politik gestartet, wo man die NGOs involviert hat, einfach um aus dieser Gewaltspirale, aus dieser Situation Auswege zu suchen. Also so entwickelt es sich ein bisschen in Österreich momentan in dieser Richtung. Das heißt also von den NGOs, von den einzelnen Initiativen, NGOs bis in die Politik. Danach funktioniert es natürlich viel langsamer, bis das in die Gerichte kommt, weil die Gerichte sind unabhängig, aber trotzdem diese Rahmenbedingungen in den Ländern sind wichtig. Was in Deutschland passiert, ist auch momentan spannend. Also es gibt eine Bewegung, die die institutionelle Vorgehensweise des Jugendamtes kritisiert in einem Bundesland. Also momentan sind die Betroffenen sehr stark darauf bedacht, dass eine unabhängige Stelle entwickelt wird, damit man die Entscheidungen des Jugendamtes auch überwacht. Es gab auch Petitionen in der Vergangenheit und es wurde auch eine Reform des Gewaltschutzgesetzes im Mai 2026 vorbereitet. Momentan geht es noch um solche Hardfacts der Gewalt wie elektronische Fußfessel für Täter. Also Gerichte können nun eine Echtzeitaufenthaltsüberwachung anordnen oder halt härtere Strafen. Also das heißt, Verstöße gegen gerichtliche Gewaltschutzanordnungen werden nun deutlicher strenger bestraft. Aber es gibt auch den zweiten Meilenstein, der angedacht ist. Das ist der neue Gesetzesentwurf zum Kindschaftsrecht, auch von Mai 2026. Das Bundesjustizministerium hat vor, den lang erwarteten Gesetzesentwurf auch zu der Modernisierung des Kindschaftsrechts vorzustellen. Und es soll gesamtkonzeptlich mehr Schutz vor häuslicher Gewalt vorgesehen werden. Das heißt, da sind wir in diesem Thema Nachtrennungsgewalt, weil Nachtrennungsgewalt wird als Teil der häuslichen Gewalt gesehen, dass man viel besser den Gewaltschutz im Gesetz verankert und vor allem die Kinder vor Retraumatisierung und Nachtrennungsgewalt schützt, indem, wenn die Gewalt in der Beziehung war oder bei der Nachtrennung, dass es wirklich in den Verfahren rund um das Kind berücksichtigt wird. Das ist ein sehr großes Meilenstein und da Österreich traditionellerweise sich nach Deutschland richtet, hoffe ich, dass das auch für Österreich eine Bedeutung haben wird.
Vielen, vielen Dank, liebe Olha. Gibt es noch Themen, über die wir noch nicht gesprochen haben, die wir noch unbedingt hinzufügen sollten? Ist noch irgendetwas offen?
Liebe Jennifer, ich glaube, einer der wichtigsten Fragen ist, was muss sich ändern? Und für mich ist die Frage deshalb interessant, weil ich aus mehreren Perspektiven eine Antwort gerne geben würde. Also erstmal Perspektive als Betroffene. Ich hoffe, es wird viel mehr Psychologie bei den Gerichten als Kompetenz anerkannt. Das heißt, die Richter und Richterinnen bräuchten eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Weiterbildung in diesem Bereich, damit man diese Dynamiken in der Beziehung und nach einer Beziehung versteht. Also das wäre wirklich ein sehr großes Anliegen, dass diese Weiterbildungen passieren. Ich würde mir auch wünschen, mehr Liberalisierung in diesem gerichtlichen System im Bereich des Austausches. Das heißt also, was ich so irrsinnig gerne machen würde, wenn sich auch durch deine Sendung gewisse Partner finden würden. Ich habe schon angefangen, auch die Partner dazu zu motivieren und sehe, die Motivation ist groß, eine Case-Konferenz mit den Betroffenen zu gestalten, wo einfach die Fälle sowohl juristisch als auch persönlich vorgetragen werden. Weil ich war einmal bei einer Konferenz, wo sowohl die Vorsitzende des Vereins Stopp, den ich erwähnt habe, die Maria Rüsselhummer, als auch einer der Richter von dem obersten Gerichtshof, also das ist der allerhöchste Gericht in Österreich, präsent waren. Und eine der Diskussionen, die ausgelöst wurde, betraf die Situation, die wir haben. Und ich habe gesehen, dass die Leute in einer Blasenwelt, jeder in eigener Situation und Meinung einfach überzeugt sind, weil die einfach was anderes nicht kennen. Das heißt also, dieser Austausch ohne Vorwürfe, wo man sich einfach zusammen hinsetzt und schaut, warum diese Dynamiken so passieren, wie die sind, das wäre super wichtig, weil ich habe schon sogar nach dieser Konferenz gesehen, wie eng man oder enger, also enger nicht, oder wie näher man zusammenkommt, wenn man ohne Vorwürfe einfach aus unterschiedlichen Perspektiven diese Dinge anspricht. Weil das Ziel wäre schlussendlich, die Gesetzeslücken festzustellen, die einfach jedem fehlen, um mehr Entscheidungen für Kindeswohl zu treffen. Aus der Sicht der Richter fehlt zum Beispiel vielleicht ein Gesetz, wo der Richter, die Richterin sagen kann, gut, da bin ich sicher, dass es nicht in die nächste Instanz geht. Und da bin ich sicher, dass ich zum Schluss komme. Aus der Sicht der Gutachter vielleicht, dass man sich konsensual einigt darauf, keine pseudowissenschaftliche Intoleranz, Bindungsintoleranz ohne Manipulation vorzuwerfen. Dass wenn man ein Kind sieht, das stark zu der Mutter gehen will, dass man irgendwie sich einigt, da gibt es keine Krankheiten, die das hindern. Ja? Aus der Sicht der Anwälte wäre es, dass man mit den Psychologen zusammenarbeitet und mit den Coaches, die einfach die Klienten, Klientinnen gemeinsam auf diese schweren Prozesse vorbereitet. Dass man auch mehr vielleicht Gehör einer Mutter verschafft, auch im juristischen Setting, und nicht nur diese juristischen Papiere hin und her schiebt, wodurch man das ganze Eigentum und das ganze Vermögen verliert. Also was ich mir wünschen würde, eine Konferenz, wo diese Parteien zusammenkommen und schauen, was, wo tut's weh, wo drückt der Schuh, und das Allerzentralsten immer das Wohl der Kinder steht. Das würde ich mir auch wünschen.
Vielen Dank. Olha, wenn du, oder anders gefragt, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die gerne mit dir nochmal ins Gespräch kommen möchten, wo können die sich melden?
Am besten bei meiner E-Mail-Adresse, also das ist olha.latikainen@gmail.com. Gerne auch bei dem Verein FEMA oder auch bei der Maria Rüsselhummer beim Verein Stopp Gewalt.
Prima. Die Adressen nehmen wir alle mit in die Shownotes, sowie auch einige der Inhalte, die du heute präsentiert hast, also Gesetzesentwürfe oder Veränderungen, über die du gesprochen hast. Das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Liste werden in den Shownotes, aber da findet ihr, liebe Zuhörende, alle Details und alle Links und eben auch den Kontakt zu Olha. Vielen, vielen Dank, Olha, dass du heute da warst und dass du bereit warst, mit mir ein Stück weit über deine Geschichte, aber vor allem auch über deine sehr wertvolle Arbeit zu sprechen.
Danke, liebe Jennifer, für diese Möglichkeit. Ich hoffe, es wird den Betroffenen ein bisschen helfen. Ich wollte nur kurz erwähnen, ich mache es tatsächlich ehrenamtlich, einfach als Unterstützung. Ich kann nicht ersetzen die Organisationen oder Coaches oder auch Anwälte, aber dadurch, dass ich eben diesen Blick habe aus unterschiedlichen Blickwinkeln, juristischen, betroffenen Blick, kann ich vielleicht gerne helfen mit zusätzlicher strategischen Beratung, wie man aus dieser systemischen Dynamik rauskommen kann.
Worüber ich mit Olha in diesem Gespräch hauptsächlich gesprochen habe, ist die Nachtrennungsgewalt. Ein Begriff, der in Gerichten, Jugendämtern und der öffentlichen Debatte noch immer viel zu selten fällt, auch wenn wir hier im Podcast schon mehrfach darüber gesprochen haben. Ollas Geschichte zeigt, wie sehr Mut, Vorbereitung und die richtige Unterstützung darüber entscheiden können, ob dieser Kampf gelingt. Sie zeigt aber auch, wie viel sich noch ändern muss, damit Gewalt in Gerichtsverfahren tatsächlich erkannt wird, statt gegen die Betroffenen selbst gewendet zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich ganz ehrlich sein, wenn ich mir anschaue, wie es um die Istanbul-Konvention in Deutschland steht, macht mich das tierisch wütend. Deutschland hat diese Konvention 2018 ratifiziert und sich damit verpflichtet, Frauen und Kinder umfassend vor Gewalt zu schützen. Das unabhängige Prüfgremium GREVIO hat schon 2022 erhebliche Lücken festgestellt. Unter anderem fehlte eine bundesweit einheitliche Strategie und eine zentrale Koordinierungsstelle. Ein Bericht zivilgesellschaftlicher Organisationen von Ende 2025 zeigt, dass sich daran kaum etwas geändert hat. Eine der zentralen Forderungen betrifft genau das Thema unserer heutigen Folge. Gewaltschutz bei Sorge- und Umgangsverfahren endlich stärker zu gewichten als das Kontaktrecht, mit einer klaren gesetzlichen Vermutung, dass bei nachgewiesener häuslicher Gewalt besondere Vorsicht geboten ist. Und genau diese Forderung ist bis heute nicht Gesetz. Und selbst das neue Gewalthilfegesetz, das immerhin einen Rechtsanspruch auf Unterstützung vorsieht,
greift erst ab 2032 vollständig. Das sind von heute an noch 6 Jahre. 14 Jahre nach der Ratifizierung der Istanbuler Konvention. Für 2026 ist immerhin eine Prüfung durch GREVIO vor Ort in Deutschland geplant. Ich hoffe wirklich, dass das endlich Druck erzeugt. Denn Menschen wie Olha und die Person, die sie betreut und die Klienten, die ich im Coaching habe, brauchen diesen Schutz jetzt und nicht erst in 6 weiteren Jahren. Übrigens, die Kontaktdaten zu Olha und zu den Vereinen, die sie in unserer Folge erwähnt hat, findest du natürlich in den Shownotes, genauso wie weiterführende Informationen zu den aktuellen Gesetzesentwürfen in Deutschland und Österreich. So wichtig es ist, dass sich auf der gesetzlichen Ebene etwas bewegt, so sehr weiß ich auch, dass dir das gerade wenig nützt, wenn du selbst mittendrin steckst. Denn neben dem rechtlichen Kampf, den Olha beschrieben hat, gibt es ja oft noch einen zweiten, den mit sich selbst. Vielleicht kennst du diese Gedanken. Vielleicht übertreibe ich ja. Vielleicht wird es besser, wenn ich noch etwas durchhalte. Ich kann doch nicht alles hinwerfen nach all dem, was ich schon gegeben habe. Und solche Sätze, die wir in unserem Kopf durchdenken, ja, die hören sich an wie Vernunft. Und genau deshalb sind sie so schwer zu durchschauen. Genau dafür habe ich Was mich wirklich hält entwickelt. Dort gehst du Gedanken durch, die du vielleicht selbst denkst und beantwortest für dich, kenne ich das. Und danach bekommst du von mir eine persönliche Auswertung per E-Mail, welches Muster dich gerade am stärksten hält und was für dich ein sinnvoller nächster Schritt sein kann. Das Ganze ist kostenlos und du bestätigst nur kurz deine E-Mail-Adresse. Den Link zu Was mich wirklich hält, also dem Selbsttest, bekommst du ebenfalls in den Shownotes. Wenn du gerade in einer toxischen oder narzisstischen Beziehung steckst oder dich nach einer solchen Beziehung sortierst und deine Erfahrungen noch nicht ganz einordnen kannst, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete eine professionelle, kostenfreie Ersteinschätzung an, speziell für Menschen in genau dieser Situation. Auch dazu findest du den Link, wie immer, in den Shownotes. Bevor wir uns verabschieden, noch ein paar Dinge in eigener Sache. Vor einigen Folgen hatte ich gefragt, ob ihr meine eigene Geschichte hören möchtet. Und sehr viele von euch haben geantwortet, dass ihr das sehr gerne möchtet. Und ich werde sie auf jeden Fall erzählen. Voraussichtlich gegen Ende des Jahres. Dafür gibt es einen Grund, den ich jetzt noch nicht öffentlich nennen kann. Und ich kläre auch vorher noch einige rechtliche Fragen ab. Denn anders als meine Gäste hier im Podcast kann ich nicht unter einem Pseudonym sprechen. Aber die Geschichte kommt, versprochen. Ich danke auch für eure Rückmeldung zu der Frage, ob sehr lange Folgen geteilt oder am Stück erscheinen sollen. Und die meisten von euch wünschen sich die Folgen am Stück. Und genauso mache ich das ab jetzt. Ach ja, und dann noch etwas. Ich kann nicht mehr auf jeden einzelnen Kommentar antworten, den ich auf YouTube, Spotify oder per E-Mail oder über andere Kanäle von euch bekomme. Ich lese aber jeden einzelnen und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Meine fachliche Einschätzung zu einer Folge und zu den Inhalten teile ich ja immer in der theoretischen Einordnung. Deshalb wiederhole ich das auch nicht zusätzlich in der Kommentarspalte. Ich mache diesen Podcast neben meiner Arbeit als Beraterin und Coach und bitte deshalb um euer Verständnis, wenn ich Kommentare, die verletzend sind, die keinen inhaltlichen Kern haben, weiterhin lösche. Alles, worüber sich ehrlich diskutieren lässt, bleibt selbstverständlich stehen. Wenn dieser Podcast dir etwas gibt, dann abonniere ihn doch gerne, lass eine Bewertung da oder teile diese Folge mit jemandem, der gerade selbst um sein Kind kämpft. Manchmal reicht ein einziger Satz aus einem Gespräch wie diesem, um jemandem den nächsten Schritt zu ermöglichen. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Jennifer.